ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Irina Grabowski. Hallo. 2024 war ein sogenanntes Superwahljahr und in solchen Wahljahren ist zuletzt auch immer wieder beobachtet worden, dass es einen Anstieg an politisch motivierten Straftaten gibt. Nur in Brandenburg war dieser Anstieg 2024 enorm. Nico Hecht aus unserer landespolitischen Redaktion ordnet im Gespräch ein, was die Innenministerin in Potsdam heute an Zahlen vorgelegt hat.
Ja, es liegt eine Rekordzahl vor bei den politisch motivierten Straftaten tatsächlich. Also so wie die Polizei zählt, das macht sie seit 2001 und seitdem war die Gesamtzahl noch nie so hoch wie letztes Jahr. Also wir sprechen da von knapp 6.800 Taten insgesamt letztes Jahr. Das ist dann auch nochmal ein enormer Anstieg im Vergleich zum Jahr davor, 23. Da waren es etwa 4.000 Straftaten und das sind zu einem großen Anteil Taten im Zusammenhang, du hast es gesagt, zu den vielen Wahlen. In Brandenburg gab es ja mit der Landtagswahl dann ja auch nochmal mehr Wahlkampf für die Parteien und auch für die Bürger, mehr abzustimmen als etwa zum Beispiel in Berlin.
Was sind das im Wahljahr für Straftaten?
Ja, also wir sprechen von dem typischen Bärtchenanmalen auf den Plakaten, aber Polizei und Innenministerin sind eben auch besorgt, weil die Zahl der Gewalttaten tatsächlich im politisch motivierten Bereich auch zugenommen hat. Innenministerin Katrin Lange hat das heute so auch formuliert.
Da geht es darum, dass eben zum einen Plakate beschädigt wurden, dass es aber eben auch Angriffe auf Mandats- und Amtsträger oder Wahlhelfer gibt. Und das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung, unabhängig von dem Wahljahr oder nicht. Wir haben ja irgendwann Wiederwahlen. Und von daher muss man schon sagen, dass die Entwicklung, die politische Auseinandersetzung dahingehend ist, dass wir hier eine Verrohung an der Stelle haben.
225 Gewalttaten letztes Jahr, davor waren es 174. Wir haben ja letztes Jahr da auch teilweise erschreckend brutale Angriffe auch bundesweit gesehen auf Mandatsträger, auf Politiker, auf Wahlkämpfer. Das bewegt sich Gott sei Dank in Brandenburg auf einem ganz niedrigen Niveau. Zwei solcher Angriffe sind natürlich zwei zu viel. Ja, wichtig ganz sicher dabei, wo die Schwerpunkte liegen. Und das sind ganz klar die rechtsmotivierten Straftaten. Insgesamt machen die mehr als die Hälfte aller Taten aus und auch gut die Hälfte der Gewalttaten der politisch motivierten ist rechtsmotiviert. Das waren 113 Gewalttaten letztes Jahr, 51 waren es von links letztes Jahr. Und wenn wir nochmal gucken bei den Straftaten insgesamt, wovon sprechen wir da eigentlich? Die meisten Taten, das sind sogenannte Propagandadelikte, wiederum auch da die rechtsmotivierten weit vorne und Propagandadelikte, das heißt also verbotenes Propagandamaterial wird da verbreitet oder es werden Kennzeichen verwendet oder zur Schau getragen auf T-Shirts zum Beispiel, die verboten sind und danach reihen sich dann in diese Top 4 der meist begangenen Taten nach der Propaganda dann noch die Sachbeschädigung ein, die Beleidigung und die Volksverhetzung.
Kürzlich hat ja die Brandenburger Beratungsstelle Opferperspektive von einem Höchststand an rechtsextremen, rassistischen und antisemitischen Gewalttaten gesprochen. Und da war von einer Rückkehr der sogenannten Baseballschlägerjahre, also der Anfang der 90er Jahre, die Rede. Wie findet sich das jetzt in der polizeilichen Statistik für 2024 wieder?
Na, wir haben ja eben schon den Schwerpunkt benannt und dazu gibt es auch den Hinweis, dass die Kriminalisten ähnliche Jugendgruppen wie solche in den Baseballschlägerjahren, in den 90er Jahren intensiv beobachten, auch wenn sie nicht so groß sind. Andere Experten haben auch schon beschrieben, dass da auch teilweise das gleiche Outfit benutzt wird, also Bomberjacke, Stiefel, Glatze. Das sind oft sehr, sehr junge Täter und solche, wo die Gewalthemmschwelle sehr niedrig steckt und die sich dann eben oft über das Internet, das ist dann wiederum neu, organisieren in dem Wissen aus den vergangenen Jahren, dass man mit eher festen Organisationsstrukturen, wie das früher in den 90er Jahren ja schon der Fall war, dann sehr viel mehr Angriffsfläche für die Sicherheitsbehörden bietet. Und da ist man dann heute einfach auf Täterschaft sehr flexibler aufgestellt, was es für die Polizei sehr viel schwieriger macht, diese Leute zu beobachten und zu bekämpfen.
Das war unser Landesreporter Nico Hecht. Und unsere Reporterin Juliane Kowolik, die ist in den letzten Tagen nicht von der Ringbahnbrücke hier am Funkturm, am Dreieckfunkturm weggekommen. Jeden Tag gab es da irgendetwas Neues zu berichten. Und heute Mittag sollte es ursprünglich schon losgehen mit dem Rückbau.
Sicherheitsbedenken haben aber noch einmal zu einer Verzögerung des Starts geführt, erklärt Ralf Brodel, Sprecher der Autobahn GmbH.
Um 11 Uhr hatten wir dann noch mal den Hinweis, dass es noch sicherer wäre, es geht dann um Sicherheit, noch sicherer wäre, wenn wir hier noch eine statische Unterstützung machen dieser Zufahrtsrampe. Das haben wir gemacht, haben andere Arbeiten laufen jetzt parallel, die haben wir jetzt vorgezogen, sodass wir auch in keinen Verzug kommen.
Zu groß war die Gefahr, dass die Zufahrtsrampe einbrechen könnte oder zu große Betonteile unkontrolliert herunterstürzen könnten. Wenn die Zufahrtsrampe dann abgetragen ist, geht es an die eigentliche 120 Meter lange Ringbahnbrücke. Auch dort soll abgeknabbert werden und kein Teil oder die gesamte Brücke einstürzen. Ein Restrisiko bleibe aber weiterhin, so Brodel von der Autobahn GmbH.
Ausschließen kann man nie etwas. So, aber wir haben eine 99,9%ige Sicherheit.
Der Knabberbagger bringt die großen Betonteile runter auf die aufgetürmten Sandberge unter der Brücke. Sie werden dann vor Ort zerkleinert und mit Lkw abtransportiert. 11.000 Tonnen Bauschutt entstehen allein durch das Zerkleinern der Brücke. Die Brückenteile sollen in der Nähe recycelt und entsorgt werden. Trotz der Verzögerung heute bleibt die ausführende Autobahn GmbH beim ursprünglichen Zeitplan. Denn 70 Menschen arbeiteten Tag und Nacht auf der Baustelle, sagt Ralf Brodel.
Bei dem Enddatum wird es bleiben. Wir arbeiten hier ja die ganze Zeit mit Hochdruck dran.
Und so besteht weiterhin der Plan, dass in 7 Tagen die Ringbahnbrücke zerlegt und abtransportiert ist. In 2 Wochen sollen dann die Gleise geräumt sein und die S-Bahn hat dann 3 Tage Zeit, ihre Bahnanlagen wieder in Betrieb zu nehmen, damit wie geplant am Montag nach Ostern, am 28. April, die Ringbahn wieder fahren kann.
Und im Livestream auf YouTube lässt sich nachvollziehen, ob und wie es vorangeht mit dem Rückbau der Ringbahnbrücke. Brandenburgs Landeshaushalt sieht drastische Kürzungen vor. Städte und Gemeinden sagen jetzt aber, so geht das nicht. Sie drücken den Alarmknopf. RBB-Reporter Toni Schmidt.
Jens Graf, Chef des Städte- und Gemeindebundes, beziffert die Summe, die den Verwaltungen dann fehlt, auf 400 Millionen.
Alle gehen davon aus, dass sie Nachtragshaushalte machen müssen, dass dann irgendwann die Haushaltssperre kommt. Und Haushaltssperre bedeutet, dass an die lokalen Unternehmen auch keine Aufträge mehr verteilt werden können. Und dadurch wird eine Abwärtsspirale in Kraft gesetzt. Darauf wollen wir jetzt aufmerksam machen, dass der Landtag sich bewusst ist, welche Auswirkungen gerade diese Kürzungsfälle auf die Städte und Gemeinden und damit auf alle Bürger und alle Unternehmen im Land Brandenburg haben wird.
An der Basis sollen es die Kommunen richten. Der Fantasie, was teurer und was gestrichen wird, seien keine Grenzen gesetzt. So Wiebke Shahin-Connolly, Bürgermeisterin von Zossen.
Wir müssen die Förderung für Vereine kürzen. Wir müssen auch Tatsache an unseren Ausstattungen in den Kitas und in den Schulen heran. In meinem Haushalt sind 2 Dorfgemeinschaftshäuser eingeplant und dann zu sagen, Leute, es tut mir leid, wir können es einfach nicht. Das wird schwer.
Und nebenan in Königs Wusterhausen bei Bürgermeisterin Michaela Wiczorek sieht es ähnlich aus.
Dann müssen wir Gebühren erheben dafür, dass jemand einen Hund anmeldet oder abmeldet. Dann müssen wir Gebühren erheben für Parken. Dann müssen wir Gebühren erheben für Verpackungssteuer, Übernachtungssteuer. Und wir feiern entweder Ostern oder den Weihnachtsmarkt. Andere Kommunen werden sagen, gar nicht mehr.
Wohlgemerkt, wenn der Haushalt so kommt, wie jetzt geplant. Denn den Kommunen werden Gelder gestrichen. Und von Einnahmen, die sie generieren, sollen sie mehr an das Land abgeben, entgegen der bisherigen Finanzpraxis, mit der sie geplant haben. Der Städte- und Gemeindebund will klagen, wenn der Haushalt so Gesetz wird. Jens Graf.
Wenn es jetzt so weitergeht, dass es der Finanzverfassung des Grundgesetzes widerspricht oder dass Beteiligungsverfahren nicht richtig durchgeführt worden sind, da schließen wir das jetzt nicht mehr aus, dass wir dann auch gerichtliche Schritte in Erwägung ziehen.
Ja. Da droht der Landesregierung aus SPD und BSW Ungemach. Österreich hat gestern die Grenzen dicht gemacht zum Schutz vor der Maul- und Klauenseuche in Ungarn und der Slowakei. In Brandenburg hat es nach dem Ausbruch in Hönö im Januar keine weiteren Fälle gegeben. Über die strengen Maßnahmen damals wird noch immer diskutiert, hat RBB-Reporterin Felicitas Montag erfahren, auf einem Ziegenhof.
Seit kurzem leben wieder Tiere auf dem Ziegenhof von Jürgen Teut in Schöneiche. Vor 3 Monaten wurde seine gesamte Herde wegen der Maul- und Klauenseuche vorsorglich getötet. Infiziert waren die rund 60 Ziegen, Schafe und Rinder aber nicht. Deswegen sieht er die Keulung noch immer kritisch. Der 62-Jährige hätte sich stattdessen eine bessere Kommunikation und ein schnelleres Handeln der Behörden gewünscht.
Man hätte hierher kommen müssen, gleich am Freitag früh, und den Laden erstmal dicht machen. So, dann hätte man die Tiere probieren können und dann über das Wochenende entscheiden, nee, sind, ja, nein, dann wären die Proben alle so und dann wäre es gut gewesen. So, und dann hätte man Präventivmaßnahmen einzäunen, alle Desinfektion hätte man halt machen können.
322 Tiere wurden laut Brandenburgs Landwirtschaftsministerium wegen der MKS getötet. Ministerin Hacker-Mittelstädt verteidigt die Maßnahme, auch weil die Seuche gerade in Osteuropa wütet.
Wenn MKS ausbricht, müssen wir schnell reagieren. Und ich halte es für sehr sinnvoll, dass wir diese Maßnahme getroffen haben. Gucken wir uns die Slowakei und Ungarn aktuell an. Da reden wir nicht von 300 Tieren, da reden wir von mehreren tausend Tieren, die aktuell getötet und unschädlich beseitigt wurden.
Brandenburg ist seit 3 Monaten MKS-frei. Bis auf einen letzten Sperrkreis, 6 Kilometer rund um den Ausbruchsort in Hönow. Die sogenannte Containment Zone sollte eigentlich nur bis heute gelten, die Zone ebenfalls als MKS-frei eingestuft werden. Doch dazu kommt es nicht. Es fehlt noch grünes Licht von der Weltorganisation für Tiergesundheit, kurz WOHA.
Die MKS ist insbesondere gerade in Ungarn und in der Slowakei sehr stark am Wüten. Ich gehe davon aus, dass die WOHA mehr zu tun hat als sonst, gerade aufgrund des Seuchengeschehens, und wir deswegen erst nächste oder übernächste Woche darüber informiert werden, ob wir die 6 Kilometer aufheben dürfen.
Sagt Brandenburgs Landwirtschaftsministerin Hanka-Mittelstädt.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodka. Morgen am Samstag startet in Brandenburg-Havel der Roland Cup, ein internationaler Wettbewerb im Sumo-Ring. Mit am Start ist die gerade 11-jährige Florentina Liebetanz aus Karlau. Sie hat erst letzten Sommer mit dem Sumo-Sport angefangen und im Herbst schon bei den deutschen Meisterschaften mitgekämpft.
Also ich bin ganz stolz auf die 2. Plätze hier, 3-mal. Und die Medaillen halt, die Silbermedaillen. Ich war schon sehr aufgeregt und ich hätte es halt auch selbst nicht gedacht, dass ich den 2. Platz kriege. Ich war auch selbst erstaunt und sowas über meine Leistung.
Durch den Sport bleibt nach der Schule manchmal wenig Zeit für Hausaufgaben oder ihre Kaninchen Hani, Nani und Niki.
Die sind so süß und kuschelig.
2-mal in der Woche trainiert Florentina jetzt ihren Sumo-Sport. In einer AG ihrer Grundschule hat sie erst Judo ausprobiert.
Dann hat mein Trainer gesagt, okay, wir fahren mal nach Spremberg und da haben wir halt Sumo entdeckt. Und dann hat mir das halt Spaß gemacht und dann hat mich meine Mutter im Verein angemeldet.
KSC Asahi, das heißt aufgehende Sonne, heißt ihr Verein. Hier trainiert Landesstützpunkttrainer Pum Panya, genannt Pumpi Masur, junge Sumotoris.
Füße bleiben auf dem Boden, der Schleif auf dem Boden.
Er lehrt sie Techniken und Taktiken und die Rituale vor und nach einem Kampf. Mit im Mädchenteam sind auch Lucy und Rosalie.
Ich mag es einfach, Sport zu machen. Dieser Sport macht mir einfach Spaß. Ich mag es auch, mit Leuten zu kämpfen und sich einfach zu bewegen.
Und tief. Tief, tief, Rosi. Beide auseinander.
Am Sumo ist es immer noch die Schnellkraft, die mich begeistert, wenn man vor dem Kampf immer noch so 2 Sekunden hat, wo man alle Gedanken zusammensammeln muss und dann aufs Kommando starten muss. Das mag ich sehr.
Dein Kopf ist aus. Du hast theoretisch keine Gedanken. Es ist einfach nur dieses eine Ziel.
Nämlich die Gegnerin aus dem Ring zu manövrieren oder mit einem anderen Körperteil als den Fußsohlen auf den Boden zu bringen. Das beherrschen Lucy und Rosalie schon so gut, dass sie sogar in der Nationalmannschaft kämpfen. Beim Roland Cup morgen in Brandenburg-Havel treten die jungen Amateurinnen in mehreren Alters- und Gewichtsklassen an. Die 11-jährige Florentina schon in der U15. Sumo-Trainer Pumpi und Sportlehrer Benjamin Golze können nicht genug schwärmen von ihrer jungen Schülerin.
Weil sie sehr schnell alles aufgreift, sehr lernbereit ist. Und genau, immer wenn ich was sage, hört sie super, setzt das auch um.
Sie hat eine spezielle Schnelligkeit, hat Kraftausdauer, ist bei der gut ausgeprägt und hat einen unwahrscheinlichen Siegeswillen.
Die Trainer gehen davon aus, dass alle 3 Mädchen, Rosalie, Lucy und Florentina, es in den nächsten Jahren bei einer Sumo-WM aufs Treppchen schaffen.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Irina Grabowski.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD Audiothek.